Stark im Sturm, ein Podcast von und mit Jens Alsleben und
Jörg Weidenfeld.
Ja, ein herzliches Moin aus Hamburg, ihr Lieben. Hier ist wieder Jens Alsleben. Neue Folge von Stark im Sturm, immer wieder an der Seite von meinem fantastischen Co-Host Jörg Weidenfeld. Moin, Jörg.
Guten Morgen, lieber Jens.
Die Leute, die das erste Mal zuschalten, der Jörg ist ein erfolgreicher Krisen-CEO und mit allen, ich sag mal, Führungswassern gewaschen.
Ja, und der Jens, nicht weniger, ein sehr erfahrener Leadership-Coach und ein Visionary in diesem Feld.
Genau, und wir zwei machen diesen Podcast, damit ihr da draußen bei all den Aufgaben, die sich euch stellen, immer stärker im Sturm stehen könnt. In der heutigen Episode, da verarbeiten wir das, was in den letzten Tagen wieder uns, ich sag mal, entgegengekommen ist in unserer täglichen Coaching- oder Führungsarbeit. Und zwar hat das was zu tun mit Perspektive und wie manchmal die Art und Weise, wie wir aufs Leben gucken, uns sogar einschränken kann für die Möglichkeiten, die sich da draußen bieten, um bestimmte Dinge einfach anders oder auch besser zu machen.
Absolut. Da fällt mir der Spruch von Wayne Dyer ein, der mich oft begleitet hat. When you change the way you look at things, the things you look at change. Jens, ich habe gehört, du hast gerade kamst aus einer Coaching-Session, in der dieses Thema sehr präsent war, wo einer deiner Klienten durch eine radikale, durch eine Lebensphase geht, die ihn vor eine ganz besondere Herausforderung gestellt hat, und zwar des Nichtstuns und ob man das darf.
Ja, und das begegnet mir tatsächlich häufiger. Ich hatte vor einigen Jahren mal einen Klienten, der sagte, ich werde jetzt mit 60 im Rahmen meiner Rolle zwangspensioniert. Und ich habe eine wahnsinnige Angst, was danach kommt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und der Klient, mit dem ich jetzt gesprochen habe, der steht jetzt vor einem beruflichen Wechsel. Zwischen dem einen Job und dem anderen Job liegen ein paar Wochen Zeit. Und er sagte auch wieder, ich habe Angst vor dieser Leere, weil ich Angst habe, nichts zu tun. Und das fand ich so ganz spannend, weil für ihn war dieses Nichtstun gleichgesetzt, also erstens nach einer Tätigkeit tatsächlich nichts zu tun als logische Konsequenz, fand ich schon spannend. Und das andere, dass er sich dafür in irgendeiner Form verurteilt hat sozusagen. Und dann sind wir im Laufe des Coachings damit ein bisschen tiefer reingekommen. Da kommen wir im Laufe des Gespräches noch. Aber es zeigte mir, dass die aktuelle Situation für ihn tatsächlich was Bedrohliches hatte.
Genau, was Bedrohliches aus der mutmaßlichen Reaktion seines Umfelds, also dem Urteil oder dem Verurteil, ne, der Verurteilung, wie er es denn wagen kann, nichts zu tun, wenn er sich denn nicht vorher durch irgendwelches anderes Leisten diese Ruhe durch Blut, Schweiß, Tränen und dergleichen verdient hat. Und so eine unproduktive Zeit, in der man ja eigentlich viel mehr machen müsste. Und wie bist du überhaupt da hingekommen, 8 Wochen nichts tun zu können? Und hast du da versagt? Und ist das sowas in die Richtung?
Ja, natürlich. Der kommt aus einem sehr leistungsorientierten Haus sozusagen, wo nichts tun auch nicht stattgefunden hat. Das ist das eine. Und dann ist er natürlich auch in der Industrie unterwegs, die sehr leistungsorientiert ist und wo er auch, und das fand ich auch ganz spannend, dann bestimmte Biografien anderer, die er als sehr erfolgreich ansieht, auch gleichsetzt mit, die haben bestimmt auch noch nie nichts getan. Ja, und das fand ich ganz spannend, weil er auch zu mir sagt, also wenn ich so deinen Lebenslauf so sehe, das ist dann für mich auch klar, dass eben nichts tun keine Option ist. Und dann habe ich ihm gesagt, hör mal, ich bin eine der faulsten Säcke, die du kennst, ja. Sag ich, es gibt für mich nichts Schöneres, als auch mal zwischendurch nichts zu tun. Und das hat er, das konnte er gar nicht glauben. Also auch die Tatsache, wie er so sein Umfeld um sich herum wahrnimmt und auch die Anforderungen, mit denen er quasi aus dem Elternhaus ins Leben gestartet ist, haben ihm gar keine andere Option gelassen, als das so zu verurteilen oder so zu beurteilen, wie er es tut. Nämlich als du bist nicht genug, wenn du nichts tust.
Also auch nur zum Verständnis, es ging also scheinbar nicht darum, die Ruhe nicht genießen zu können oder das Nichtstun nicht genießen zu können, klassisch Urlaub machen, sondern das Hauptproblem liegt in dem Urteil darin, wenn er es tatsächlich genießen würde.
Ja, genau. Also was nicht sein darf, das nicht sein kann.
Ja, sehr, sehr spannend. Und dann hast du gesagt, der Mann ist um die 60.
Nee, der ist sogar jünger.
Sogar jünger, nicht? Auf jeden Fall eine Sache, die man gleichermaßen sieht unter den vielbeschäftigten Leuten, ist, dass ja dieses viel Arbeiten auch oft mit dem Motiv verbunden wird, etwas anzuhäufen, anzusparen, einen Wohlstand zu kreieren, damit man später in Ruhe in Rente gehen kann. Also quasi in die Lebensphase kommen kann, in der man dann tatsächlich sich das Nichtstun verdient. Ja, so. Ja. Ergänzend dazu möchte ich eine kleine Perspektive. Ich habe also oft mit Leuten zu tun, die eigentlich gar nicht wissen, was denn so wirklich ihr Ding ist. Also die machen einen Job, weil sie den schon immer gemacht haben. Die sitzen in der Aufgabe drin, weil sie das mal gelernt haben, haben jetzt 15 Jahre Betriebszugehörigkeit, haben den entsprechenden Kündigungsschutz. Wahrscheinlich ist in jedem anderen Unternehmen gleich scheiße. Und die haben sich dann auch untereinander erzählt, dass das ist halt Arbeiten. Ne? Freizeit ist halt was anderes. Und wenn wir dann auch noch ausreichend leiden beim Arbeiten und die Gehaltserhöhung mit einer Schmerzensgeldrhetorik sozusagen verhandeln und nicht mit einer Wirkungsrhetorik, ist die Frage, ich weiß gar nicht, was denn eigentlich mein Ding wäre. Also die Mutmaßung hinzubringen, zu sagen, es gibt so eine Aktivität, die mich einfach erfüllt, die finde ich gar nicht. Und warum ich die Brücke schlage, ist, da machen wir nämlich immer dieses Experiment und sagen, stell dir vor, du gewinnst 200 Millionen Euro im Lotto. Also ein Riesenhaufen, wo man sagt, den gibt man mit normalen Mitteln eigentlich gar nicht aus. So. Was würdest du dann machen? Ja, dann mache ich eine Reise und dann kaufe ich ein tolles Auto und so. Und dann gehen wir durch die ganze Bucketlist und dann sagen wir, okay, jetzt mach mal fast forward 3 Jahre. Du hast alle Reisen gemacht, warst auf jeder Kreuzfahrt, hast jedes Land der Welt gesehen, hast jedes Auto gefahren, jede Villa gekauft, eingerichtet, umgezogen, noch eine Villa gekauft. Alle Sachen, die man meint, irgendwie machen zu müssen. Wir haben alle Leute beeindruckt, die wir in unserem Netzwerk kennen. Ja, so. Was machen wir jetzt? Womit füllen wir unsere Lebenszeit, wenn es ums Geld verdienen, ums Anhäufen, ums Status gewinnen und dergleichen nicht mehr geht? Wenn man ausgeleistet hat. Mhm. So. Und eine interessante Beobachtung ist, die wenigsten haben einen Zugang dazu.
Ja.
Können die Frage gar nicht beantworten.
Das ist so.
Wir kennen das ja auch nicht selten so von Leuten, die in Rente gehen, wenn man denen ihren Lebensrhythmus nimmt, von der ganzen Aktivität, dass auch viele fast wie aus einer Lebensmüdigkeit im wahrsten Sinne des Wortes dann auch tatsächlich ein Problem bekommen, eine Depression bekommen. Grupp war das letzte Beispiel, glaube ich, was durch die Presse gegangen ist, von jemandem, der eine tiefe Depression bekommen hat. Ja, so, wenn man einem die Identität nimmt, der Arbeitende zu sein, der Wirkende zu sein und nicht mehr der Mensch zu sein.
Ja, und das ist bringt mich dann auch zu einem Modell, mit dem ich dann tatsächlich mit dem Coachee gearbeitet habe, damit er ein besseres Verständnis auch dafür entwickelt, was er für einen Gestaltungsspielraum hat auch. Sind die 5 Säulen der Identität von Petzold. Vielleicht ganz kurz mal erklärt für die Zuhörer. Es geht im Endeffekt darum, dass die 100% der uns zur Verfügung stehenden Lebenszeit nach Schlaf sozusagen, die kann man verteilen auf eben 5 Säulen. Das eine ist die Säule Gesundheit, Leiblichkeit. Die zweite Säule ist das Thema Gesellschaft, soziale Netzwerke. Dann drittens die materielle Sicherheit. Viertens das Thema Arbeit, Leistung, Freizeit, also Hobbys. Und last but not least das Thema Werte, Normen, Ideale. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, also die 100% der Zeit, die ich übrig habe, so wie ich sie mir gestalten wollen würde, dann würde ich X% auf Säule 1, Y% auf Säule 2, auf 3, auf 4, auf 5 verteilen. Das ist so mein Soll. Und jetzt gucke ich mir mal an heute, wie viel meiner Zeit verbringe ich tatsächlich da und baue mir mal so ein Soll-Ist-Gap auf sozusagen und schaue mir an, in welcher dieser Säulen würde ich denn gerne mehr Zeit verbringen. Und warum ist das so wichtig? Weil wir wissen, dass Menschen, die im Prinzip immer zu weit weg sind von ihrem Soll, dass dann irgendwann dieses Dach, was auf den Säulen steht, anfängt zu wackeln. Also sprich, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich vermisse meine Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden und ich bin immer nur in der Arbeit gefangen, dass das im Laufe der Zeit ein echtes Problem wird. Und jetzt für diesen Coachee war das insofern ganz hilfreich, als dass er dann die Zeit, die er jetzt zwischen diesen beiden Verwendungen hat, sozusagen für sich sehr sinnvoll auch nutzen konnte, weil er sich auch ernsthaft mal Gedanken darüber gemacht hat, wie ist eigentlich mein Zeitkontingent heute und wie weit ist es entfernt von dem, wie ich gerne Zeit verbringen wollen würde. Ja, und das kann ein Ehrenamt sein, das kann Thema Freunde sein, das kann das Thema Ausbildung sein, neue Sprache lernen, neue Tools lernen. Das kann aber auch sein, dass sich stark machen für bestimmte Ideale etc. pp. Das Schöne ist, all diese Tätigkeiten zahlen dann ein in das allgemeine persönliche Wohlbefinden und auch in das Glücksempfinden und in die Stabilisierung meines inneren Gleichgewichtes.
Ja, von der Endperspektive mal ausgesehen, es gibt ein Buch von der Bonnie Ware heißt die, das ist eine Hospizschwester.
Ah ja, okay.
Die also quasi Menschen begleitet hat bis in den Tod. Mhm. Und die hat mal gesammelt, was die Top-Regrets sind dieser Menschen. Also bereuen die am meisten. So. Der erste Punkt ist, ich übersetze das mal frei, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, das Leben zu leben, was mein Leben ist. Und nicht das Leben, was andere von mir erwarten. Also es war durchgängig Nummer eins. Jetzt muss man mal sehen, das Buch ist geschrieben worden zu einer Zeit, wo die Menschen, die dort gestorben sind, waren halt die typischen Kriegskinder.
Ja, ja.
Mhm. Ne? So, mhm. Das muss man sagen, wo also auch in andere Rahmenbedingungen waren, da ging es ums Überleben, das muss man mal mit dahin bringen. Aber ich glaube, es hat heute noch Allgemeingültigkeit.
Ja, ja.
Das zweite ist, ich wünschte, ich hätte nicht die ganze Zeit gearbeitet.
Mhm.
Ja, so. Dann, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle zu äußern. Dieses Thema begegnet uns ja auch sehr oft, dass der Stress, der Sturm sozusagen auch damit zu tun hat, weil ich eigentlich mich nicht sicher genug fühle, da, wo ich lebe und da, wo ich die meiste Zeit verbringe, authentisch mich selbst mit allem inklusive Gefühle zu zeigen und zu präsentieren. Ja, krieg's gar nicht raus. Ich muss immer einen Avatar anziehen. Ja? Dann, I wish I stayed in touch with my friends.
Ja.
So, genau, auch noch ein Thema. Wie viele, ach, wie schön, dass wir uns mal wiedersehen, wir könnten uns mal wiedersehen, wo teilweise, wo man auch eine gute Freundschaft manchmal dadurch definiert, dass man sich jahrelang nicht sehen kann und es ist immer noch wie am ersten Tag. Ohne die Tragik nicht zu vergessen, dass man sich jahrelang nicht gesehen hat. Ja? Und das Letzte ist ganz spannend. Ich wünschte, ich hätte mir gestattet, glücklicher zu sein. Das ist der Punkt, der an die Konditionalität geht. Dass wir also quasi, bevor wir nicht was erreicht haben, bevor wir nicht unser Tagwerk erledigt haben, bevor wir nicht dies oder das, Ananas, dürfen wir uns eigentlich nicht erlauben, glücklich zu sein. Also grundlos glücklich zu sein, so wie Kinder uns das vorleben, einfach so im Hier und Jetzt, ist wie verboten. Und da baue ich so ein bisschen die Brücke aus dem Punkt zu deinem Coachee, der mit dieser 8 Wochen Pause ein Stück weit das reflektiert, zu sagen, ich kann doch jetzt hier nicht einfach nichts tun und einfach gut drauf sein, ohne irgendwie mir das verdient zu haben. Das fühlt sich wie sittenwidrig an.
Ja, ich habe das selber erlebt, als ich mal ein viermonatiges Sabbatical hatte. Da war eigentlich in kein Gespräch, wo die Leute mich nicht gefragt haben, okay, wo warst du denn im Urlaub? Also finden irgendwie alle ganz cool, so Sabbatical, aber alle fragen wie selbstverständlich, wo bist du denn eigentlich hingefahren? Und ich bin nirgends hingefahren, sondern ich war 4 Monate lang nur Vater. Ich habe meinen Kinder in die Schule gefahren, ich war mit meiner Frau dann schön frühstücken, ich habe meine Kinder abgeholt, habe mit denen Hausaufgaben gemacht, habe sich danach mit meinen Kindern beschäftigt, war dann liebevoller Ehemann, als wir dann abends die Schnauze voll hatten und die endlich alle drei im Bett waren und habe vier Monate lang einfach nur meine Rolle als Vater ausgefüllt. Und das war etwas, was doch auch viel Unverständnis ausgelöst hat, so nach dem Motto, wieso nutze deine Zeit nicht sinnvoller sozusagen. Du bist ja sowieso Vater, aber du kannst ja mal reisen oder kannst ja was anderes machen als das, viel Sport und so weiter. Und das zahlt halt wieder genau darauf ein, auf das, was ich eben gesagt habe. Ich habe in den Jahren davor meine Säule, das hatte was zu tun mit dem sozialen Netz sozusagen, mit der Gesellschaft, die habe ich brutal vernachlässigt. Und ich habe einfach diese Batterie sozusagen aufgeladen und damit mein Haus sozusagen wieder in Ordnung gebracht. Und das ist eine sehr individuelle Geschichte. Und um stark im Sturm zu bleiben und das noch aufzunehmen, habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass jeder von uns spürt dieses Ungleichgewicht. Wir spüren irgendwie, vernachlässige ich was mir eigentlich total wichtig ist. Und wir glauben dann, dass wir es uns nicht herausnehmen dürfen, uns darauf zu fokussieren. Ja, wir glauben, wir dürfen es nicht herausnehmen, einfach mal einen Tag lang freizunehmen, um zu einem Freund 700 Kilometer weg von hier zu fahren und um mit dem einfach mal einen Tag zu verbringen, weil er uns so fehlt. Und es ist aber genau andersrum. Die Stärke kommt daher, dass wir es uns selbst wert sind, im Sinne unseres Selbstwerts, dass wir es uns selbst wert sind, auf diese Dinge zu achten. Und wenn du dann da runtergefahren bist, 700 Kilometer, und du kommst dann wieder und du hast dieses Erlebnis gehabt, dann hast du auch eine andere Energie, eine andere Kraft, weil du eine Batterie aufgeladen hast, die drohte leer zu gehen. Und deswegen ist es als Führungskraft auch so wichtig, sich wirklich extrem ernst zu nehmen in den eigenen Bedürfnissen.
Für die es einen Zugang braucht. Jetzt komme ich nochmal zu der Brücke von eben, wo die Leute gar nicht wussten, wenn sie also die Rahmenbedingungen bekämen, das absolute Paradies, Geld ohne Ende, alles erledigt zu jedem Zugang, die Leute gar nicht wüssten, was denn ihr Bedürfnis wirklich ist. Ganz viel ist eine Bedürfnisbefriedigung anderer Bedürfnisse. Ja, gerade so Versorgerprogramme, ja, so, die sich erst gestatten dürfen, zur Ruhe zu gehen, wenn sie alle Bedürfnisse drumherum befriedigt haben. Ja, so. Also den meisten fehlt der Zugang. Und hier möchte ich eine Übung anbieten für die, die zuhören, was den Zugang angeht. Und das ist echt eine Herausforderung, Leute. 30 Minuten nichts. Ich meine wirklich nichts. Nichts. Handy aus, nichts aufschreiben, nichts nebenher, nichts hören, nichts rumfummeln, nichts hier Handy spielen, gar nichts. 30 Minuten, wenn man will, auf seinen Atem hören oder sich irgendwie auf ein Klimaanlagengeräusch oder was auch immer. 30 Minuten nichts. Stellt ihr erstmal fest, wie sehr der Griff nach dem, man süchtet nach dem Griff nach dem Handy und dann kommt die Idee, ich könnte jetzt hier mal eben dies und mal das und dann mal eben einen Kaffee und dann mal eben so und so was. Nein, 30 Minuten nichts. Also die Belohnung ist es eine unfassbare Welle an Inspiration, die danach kommt. Also wenn man das macht, man kommt auf ganz klasse Ideen. Wenn man einfach mal sich leer denkt, ohne was Neues zu beginnen, sich leer macht. Also Konzentration auf den Atem funktioniert wunderbar. Aber überhaupt mal einen Raum zu schaffen, in dem man die Frage mal wirken lassen kann. Was habe ich denn im Hier und Jetzt für ein Bedürfnis? Und Hier und Jetzt ist wichtig, weil es hat noch nie einer zu einer anderen Zeit gelebt als im Hier und Jetzt. Ja, also ist der einzige Punkt, in dem wir was wirken können, in dem wir was verändern können, in dem wir was machen können und in dem wir Zugang zu uns haben. Sind wir nur im Hier und Jetzt, weil nie im Gestern und nie im Morgen. Ja, kann ich also nur jedem raten, das mal auszuprobieren, und ihr werdet erstaunt sein, wie schwer das ist.
Aber ihr werdet auch erstaunt sein, was das energetisch mit euch macht, wie ihr da rausgeht. Denn ihr kriegt eine Klarheit und eine innere Ruhe und eine auch eine Selbstbestimmtheit, die ihr so im Alltag, im ständigen Vorbeiflug so halt gar nicht mehr erlebt. Und das wiederum hat natürlich auch einen großen Impact auf euch in eurer Rolle als Führungskraft im Sturm sozusagen, weil euer Umfeld das auf jeden Fall bemerken werdet, dass ihr entsprechend klarer, aufgeräumter seid.
Und vielleicht noch in der kleinen Bibelbezug. Der Sabbat ist auch der Tag, an dem Gott ruhte. Also, wo auch tatsächlich eine Referenz dazu gemacht ist, dass die Schaffenskraft auch in einer Balance steht mit der Ruhe, die da ist, und sogar in der, wie gesagt, in der jüdischen Religionspraxis, dass also sehr, sehr strengen Regeln unterlegen ist, damit die Ruhe auch tatsächlich eingehalten wird. Ja, so sind also auch hier unter anderen Impulse, wo schon andere darauf gekommen sind, dass das vielleicht eine clevere Idee ist, wenn einem die Ruhe durch Lebensumstände mal geschenkt wird, dass das vielleicht genau das richtige Timing ist, wo man das mal annehmen sollte. Ich meine, wir hören von vielen Menschen, die Burnouts haben, die Depressionen haben, die sonst irgendwas haben. Das glaube ich, wenn einem die Lebensumstände so eine Zwangspause, ja, hat dein Coach das, glaube ich, gesagt, schenkt, dass das ein Geschenk ist. Ja, und keine Würde.
Genau, das ist ein Privileg, und dieses Privileg könnt ihr euch auch selber einräumen, denn unsere eigene Erfahrung ist, dass euch niemand richtet, wenn ihr euch Zeit nehmt für euch, um Klarheit zu gewinnen, weil der Effekt für jeden spürbar ist und am Ende des Tages auch jeder um euch herum ja auch nur ein Mensch ist, der gerne seine 5 Säulen gerade hätte. Da erfordert es ein bisschen Mut vielleicht, das mal auszuprobieren, um tatsächlich festzustellen, dass absolut nichts passiert. In dem Sinne, also achtet auf eure Zeit, wie ihr sie verbringt, achtet auf die Signale und 30 Minuten einfach auf einer Bank sitzen und auf den See starren, ist etwas, was euch auf jeden Fall weiterbringen wird. Genau.
Und es macht euch stark im Sturm.
Und es macht euch auf jeden Fall stark im Sturm. In dem Sinne, wir würden uns freuen, wenn euch die Folge wieder gefallen hat. Wir tun in die Shownotes auch nochmal den Verweis auf die Literatur, auf die Säulen der Erde. Dann könnt ihr euch da nochmal ein bisschen reinfuchsen. Und wir sehen uns, hören und hören uns bei der nächsten Episode. In dem Sinne, alles Gute aus Hamburg und lieben Gruß an dich, Jörg. Vielen Dank wieder fürs Co-Hosten. Hat wieder einen Haufen Spaß gemacht.
Liebe Grüße zurück, liebe Grüße an alle. Ciao. Und wenn irgendeiner von euch eine super Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten freuen uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte kommentiert, liked, teilt und verbreitet den Stark im Sturm Podcast in eurer Community. Denn so helfen wir uns gegenseitig dabei, in ungewissen Zeiten stark im Sturm zu stehen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci. Ciao, ciao.